Ich hatte mich ja vorbereitet auf diese Predigt und hatte dann gelesen, was so die wichtigsten Gedanken sein sollten. Wüstenzeiten sind Erziehungszeiten. Gott gebraucht sie, um uns zu formen und uns Wachstum, geistliches Wachstum zu schenken. Er zieht uns im Glauben und zum Standhalten. Es müssen nicht immer große Veränderungen sein. Ich wiederhole jetzt einfach mal so die Vorgaben. Es müssen nicht immer große Veränderungen sein. Es sind vielleicht auch Zeiten, in denen wir verändert werden und bei uns dann ein Umdenken einsetzt. Und dann werden uns dann auch noch Fragen gestellt. Aber zunächst erstmal zu dem, was die Bibel über so etwas sagt. Israel in der Wüste. Eine Geschichte des Erziehens seitens Gott. Es wäre ja schön gewesen, wenn diese Geschichte ein großer Erfolg gewesen wäre am Ende. Aber es ist eigentlich eine Geschichte ohne wirkliches Happy End. Oder doch? Ein paar wenige, von denen wird berichtet, wie sie sich verhalten haben und wie Gott zu ihnen stand, wie der Herr sich zu ihnen stellte. Josua zum Beispiel und Kaleb. Auch die Kinder der Israeliten, die zweite Generation nach dem Auszug, auch sie hatte verstanden. Es war also eine Geschichte, nicht mit einem großen Happy End, aber es doch haben einige verstanden und haben gelernt. Und wir lesen heute die Geschichte. Und in 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt Paulus, die ganze Schrift ist inspiriert und nützlich und zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. All das, was wir da betrachten, diese Wüstenerfahrung, ist also nicht umsonst aufgeschrieben. Daraus können wir etwas entnehmen für uns, was wichtig ist. Und wir wollen natürlich nicht das uns herausziehen, was an Negativen leider zu vermerken war, dass die meisten, die aus Ägypten auszogen, das gelobte Land dann doch nicht erreichten, aber ihre Kinder. Sondern wir wollen uns auf die konzentrieren, die es tatsächlich bis zum Ziel hin schafften. Und es gibt eigentlich, so habe ich herausgefunden für mich persönlich, kein besseres Kapitel in der Bibel als Hebräer Kapitel 12, wo das einmal zusammengefasst wird und woraus wir auch vielleicht Lehren ziehen können. Da sagt der Schreiber des Hebräerbriefes ja immer, das war in Vers 1, darum wollen wir, da wir von einer solchen großen Wolke von Zeugen umgeben sind, alle Last und die Sünde abwerfen, die uns so leicht umstrickt. Er spricht von denen, die vor Gott ein gutes Zeugnis erlangt haben. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der vor uns liegt. Manche Kommentatoren verbinden die Last oder die Sünde, die uns so leicht umstrickt, mit dem Unglauben. Ob das nun so tatsächlich zwingend zu verstehen ist, aber es könnte tatsächlich so sein. Der Unglaube, der so langsam in unser Leben einzieht, vielleicht schon eingezogen ist, ohne dass wir es gemerkt haben, indem er unser Verhalten verändert hat. Unglaube heißt ja nicht, dass wir ganz und gar nicht mehr an Gott glauben, aber möglicherweise vertrauen wir ihm nicht in dem Maße, wie es angebracht wäre, ihm zu vertrauen oder wie es uns erlaubt ist, ihm zu vertrauen. Und nun passiert uns im Leben dann so manches, wo wir dann vielleicht gar nicht so glücklich sind und irgendwie das Gefühl haben, wir sind so auf so einem steinigen Weg. In Vers 6 in Hebräer Kapitel 12 sagt der Schreiber, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt mit der Rute jeden Sohn, den er gerne hat. Habe ich heute Morgen auch meiner Tochter vorgelesen. auch die folgenden Verse, ich habe sie auch erklärt. Haltet aus, wenn ihr gezüchtigt werdet. Gott behandelt euch wie Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den sein Vater nicht züchtigt? Also Gott senkt den Finger in unsere Wunden, könnte man vielleicht so übertrieben sagen, damit das wehtut und wir verstehen, da müssen wir uns drum kümmern. Würdet ihr nicht gezüchtigt, wie es bisher doch allen ergangen ist, dann wäret ihr keine legitimen Kinder. Ihr wäret nicht seine Söhne. Ferner, unseren leiblichen Vätern hatten wir harte Erzieher, so formuliert es der Schreiber, und wir achteten sie. Sollten wir uns dann nicht erst recht dem Vater der Geister unterwerfen und so das Leben haben? Jene haben uns so kurze Zeit nach ihrem Ermessen in Zucht genommen, er aber tut es zu unserem Besten, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit gewinnen. Jede Züchtigung scheint zwar für den Augenblick nicht Freude zu bringen, sondern Leid, aber später trägt sie denen, die durch sie geübt sind und durch sie geschult worden sind, Gerechtigkeit als Frucht des Friedens ein. Es hört sich jetzt alles toll an, kennen wir auch schon. Das sind natürlich auch im Moment immer noch so theoretische Worte. Das ist wie so ein Gedichten. Das hört man sich gerne an. Der eine versteht dies drunter, der andere jenes. Ja, und alle gehen glücklich nach Hause. Aber darum geht es nicht. Es soll ja auch konkret werden für uns. Und das wird es gleich. Darum macht die erschlafften Hände und die wankenden Knie wieder stark. Schafft ebene Wege für eure Füße, damit die lahmen Glieder nicht ausgerenkt, sondern vielmehr geheilt werden. Schafft ebene Wege, damit die Beine nicht ausgerenkt werden. Da habe ich mir so vorgestellt, man hat das manchmal so, wenn man in den Bergen wandert, dann ist da hinten so ein Gletscher und da ist noch ganz viel Eis und da vorne liegen überall so ganze große Steine rund und geschliffen und da, wo man jetzt längs geht, da sind auch schon diese großen Steine und man muss immer rüberlaufen und dann ist man ist froh, dass Oma nicht dabei ist, weil sie danke. Würde... Danke, ja. Ja, man möchte ihr so einen Weg nicht zumuten, weil dann könnten einem tatsächlich die Beine ausgerenkt werden. Ja, da liegen diese großen Steine. Die würden wir gerne wegnehmen. Dann wäre es eine Touristenfahrt. Und Gott sagt, schafft ebene Wege für eure Füße. Also ich persönlich interpretiere das so. In unserem Leben mag es Steine geben, die immer wieder auftauchen. Vielleicht ist es auch immer nur der gleiche Stein, über den wir immer wieder rüberlaufen müssen. Unser Leben geht nicht auf ebenen Wegen. Aber wir können tatsächlich diesen ebenen Weg schaffen. Und das sagt der Schreiber hier, schafft ebene Wege für eure Füße, damit die lahmen Glieder nicht ausgerenkt, sondern vielmehr geheilt werden, damit Heilung eintritt. Vielleicht ist es so, dass uns der Schreiber des Hebräerbriefes, also Gott, sagen möchte, dass wir uns von einigen Vorstellungen und Träumereien von unserem Leben trennen müssen. Wir haben immer so klare Vorstellungen, so muss es laufen und so muss es laufen und das will ich haben und das muss so werden. Vielleicht ist das gar nicht so schlau, daran festzuhalten. Vielleicht sind das diese Steine, die auf unserem Wege liegen und die uns drohen, die Füße auszurenken. Dann sagt er weiter, trachtet nach Frieden mit allen, nach Heiligung, ohne die keiner den Herrn sehen wird. Seht zu, dass niemand von der Gnade abkommt, damit keine bittere Wurzel aufsprost und Schaden stiftet. Dass keiner unzüchtig ist oder gottlos wie Esau, der für ein einziges Mal sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Ihr wisst, dass er verworfen wurde, als er später den Segen erben wollte, denn er fand keinen Raum zur Umkehr, obgleich er unter Tränen danach suchte. Esau hatte heilige Dinge nicht richtig eingeschätzt. Den Segen schon, den hat er verstanden, den hatte er verloren. Aber die heiligen Dinge, das Erstgeburtsrecht, das man nicht einfach so verkauft, hat er nicht richtig eingeschätzt. Und Esau fand keinen Raum für Umkehr. Er beweinte die Folgen seines Handelns, aber nicht seine Einstellung. Und das sollte uns nicht passieren. Wir sollten verstehen, unsere Einstellung muss stimmen. Wir müssen heilige Dinge an die erste Stelle setzen. Und Gott tut alles andere dazu. Das ist vielleicht eine ganz gute Lebenseinstellung. Es gibt so viele tolle Sachen. Gott an die erste Stelle, alles andere dahinter. Und Gott wird den Rest machen. Uns wird kein Geld retten und kein Aktienpaket und keine tolle Arbeit oder Erfindung, sondern Gott wird uns retten und wird alles schön machen. So sollte unsere Einstellung sein. Und dann sind plötzlich die großen Steine vielleicht aus dem Weg geräumt. Zum Schluss noch einmal 2. Petrus Kapitel 1. Dort, viele mögen das ja auch kennen, diese Passage. Da spricht Petrus, hier wissen wir, wer es geschrieben hat, von den teuersten und größten Verheißungen, die uns von Gott geschenkt wurden, damit wir an der göttlichen Natur teilhaben. Und dann sagt er, fügt hinzu zu eurem Fleiß, okay, sind wir fleißig, machen wir, Tugend. Das Wort müsste ich eigentlich persönlich, muss ich sagen, nochmal studieren, was genau Tugend jetzt ist, um das richtig klar einzugrenzen. Kann ja jeder für sich machen. Zu der Tugend Erkenntnis. Dann Enthaltsamkeit, dann Ausdauer, dann Gottseligkeit und dann Bruderliebe und Liebe zu allen Menschen. Wenn wir das einmal so uns auf die Hand packen und gucken uns das einmal an, Tugend, auch Erkenntnis, ist nicht unwichtig. Wir sollten Gott verstehen, wie er ist. Enthaltsamkeit, wo wir so reich sind und alles haben, viele jedenfalls, ist das gar nicht so einfach. Ausdauer, Gottseligkeit, Bruderliebe, Liebe zu allen Menschen. Wenn das die Israeliten in der Wüste gehabt hätten, geübt hätten, und ein paar haben es geübt, dann wären sie ins gelobte Land gekommen. Aber sie hatten leider all diese Eigenschaften noch nicht ausgebildet. Alleine, wenn wir uns an die Enthaltsamkeit erinnern, diese Wachteln, das war ja eigentlich auch ein, wie soll man das sagen, das war ja nicht nur eine Belohnung, nein, das war ja eigentlich das kann man kaum nicht beschreiben. Ich habe Hunger auf Fleisch und kriege so eine kleine Wachtel. Die muss ich erst rupfen, dann muss ich sie ausnehmen. Dann sind überall die kleinen Knochen drin. Also da wird Gott sich irgendwas bei gedacht haben. Ja, und noch nicht war das Fleisch zwischen ihren Zehen, da hat Gott einige bestraft, weil sie keine Enthaltsamkeit üben konnten, weil sie sich nicht zurücknehmen konnten. All das als Anregung, als Gedanken dazu, wie wir uns stellen sollten, wie wir uns selbst verstehen sollten und das, was wir tun können, überhaupt nur tun können, ist es nicht so viel, und wie viel Gott tun kann.